Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Zum Stocken, allen unterwegs, gute und vor allem auch sichere Fahrt.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Bisnode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Bisnode liegen Sie immer richtig. www.bisnode.ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag, wir haben vier Themen, wenn wir so weit dann kommen, über die Siedlungsinitiative, über den Brexit, über Fake News, im Zusammenhang mit dem Fall Relotius Kummer und natürlich über den Donner. Also die Siedlungsinitiative, das scheint jetzt, obwohl das von den Grünen, von den jungen Grünen sogar kommt, also ganz einer kleinen Partei, dass das irgendeinen Nerv getöpft hat. Laut ersten Umfragen 52%, ja, man weiss, es geht dann bei so Umfragen ab, aber offenbar, die jungen Grünen haben etwas gefunden, das besser funktioniert, als das, was die SVP in den letzten Jahren vor das Volk gebracht hat.
Ja gut, das ist gerade umgekehrt. Die SVP hat die Masseneinwanderungsinitiative gebracht.
Ich rede jetzt 2014.
Die ist angenommen worden, genau. Unter anderem auch wegen der Zersiedlung. Da bin ich absolut überzeugt. Zersiedlung ist ein Thema, das sehr viele Leute beschäftigt, weil die Leute merken, es wird einfach mehr zugebaut. Das ist offensichtlich, das stört uns. Von dem her, ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist, das kommt nicht durch, weil es ist eine starke Einschränkung.
Aber ich rede, seit 2014 ist das vielleicht die Initiative, die am höchsten Zustimmung kann finden kann. Und es geht eben, wie du sagst, es geht in eine Richtung, so ein bisschen, wir wollen wieder unsere alte Schweiz zurückbekommen.
Nein, das finde ich
Zweitwohnungsinitiativen ist so gewesen, auch die Alpeninitiative, zum Teil eben nicht umgesetzt, beide nicht umgesetzt und so. Aber das ist irgendwie so eine Sehnsucht, man will die Schweiz wieder so haben, wie sie früher war. Und da gibt es jetzt irgendwie starke Tendenzen, die nicht nur eben bei den Grünen oder bei den jungen Grünen sind.
Ich finde das jetzt falsch, weil so kann man auch sagen, jedes grüne Anliegen ist im Prinzip ein Nostalgie-Anliegen, weil man wieder will, dass man so etwas lebt wie im Mittelalter.
Nicht, das
finde ich
ja
falsch. Viel. Aber schau, das ist ja normal in einem kleinen Land und wir sind immer ein kleines Land gewesen. Der Boden ist knapp. Deshalb haben wir auch die brutalsten Bauvorschriften von der ganzen Welt, weil die Schweizer haben immer gewusst, der Boden ist bei uns wahnsinnig kostbar. Wir haben Alpen, wir haben den Jura, wir haben nur das Mittelland. Deshalb ist das immer ein Anliegen, das total verfängt. Zweitens, wir haben eine enorme Einwanderung in den letzten 10 Jahren. Das ist natürlich der Grund, warum so viel gebaut wird. Und das merken die Leute. Der einzige Punkt ist einfach der, dass ich würde sagen, ja, machen gescheiter etwas bei der Einwanderung, dann Personenfreizügigkeit so ausgestalten, dass wir regulieren können, dass wir nicht so wahnsinnige Einwanderung haben. Das wäre viel, viel effizienter. Das mit den Bauzonen, das ist ein Unsinn. Das wird das Bauen extrem verteuern. Die Leute können sich gar nicht mehr leisten, irgendwo ein Haus selber zu bauen oder auch die Mieten werden aufgehen. Das ist sicher die falsche Antwort auf das Problem.
Also das ist auch die falsche Analyse, weil bei der Zweitwohnungsinitiative hat man gemeint, es werden Zweitwohnungen billiger, jetzt werden teurer, weil sie nicht mehr gebaut werden und jetzt sind sie billiger.
Ja, weil wir gleichzeitig das Bankgeheimnis abgeschafft haben. Ich meine, das Engadin hat wahrscheinlich etwa ein Drittel von seinem Business verloren, weil es Bankgeheimnis nicht mehr gibt. Die Deutschen und die Italiener kommen nicht mehr und wollen deshalb keine Ferienwohnung mehr. Das ist jetzt ein Zufall, dass
Stimmt.
das
ist.
Aber letztlich war die Zweitwohnungsinitiative auch das falsche Instrument gewesen. Aber das Anliegen ist ja alles in der Schweiz immer populär gewesen. Wir sind ein kleines Land, wir sind nicht Amerika, wir sind nicht Frankreich. Die Leute haben sofort mal das Gefühl, hey, es wird alles zugebaut.
Also, es ist interessant, dass die SP dafür ist und die Bundesrätin Sommaruga massiv dagegen. Das erlebt man jetzt immer mehr, habe ich das Gefühl, dass Bundesräte gegen Vorhaben von ihren Parteien antreten. Uli Maurer wird auch bei der AHV-Steuerdebatte gegen seine Partei sein. Aber führt das nicht irgendwie ein bisschen zu einem, was soll ich sagen, zu einem Entfremden in der ganzen politischen Landschaft? Wenn Bundesrat, kaum sind sie im Bundesrat, sind sie gegen ihre Partei.
Ja, das ist noch ein guter Punkt. Ich finde, einerseits stimmt das, oder? Aber gleichzeitig hat es meiner Meinung nach der Grund ist natürlich, dass die Verwaltung immer viel mächtiger wird und die Bundesräte eigentlich eher Opfer sind von der eigenen Verwaltung.
Nein, das ist
und
schon
wenn man noch will, die Verwaltung checken will, dann braucht es das Parlament, das den Mut hat, ab und zu gegen die Regierung zu stehen. Ich finde es an sich eine gute Entwicklung. Aber es ist natürlich neu in dem Sinn. Früher war das anders gewesen, aber früher haben wir einen Bundesrat gehabt, wo die Verwaltung eigentlich im Griff gehabt haben, wo Sachen gemacht haben, die mehr oder weniger mehrheitsfähig sind in der Bevölkerung. Jetzt haben wir eine elitäre Verwaltung, die einfach macht, was sie wollen. Das ist ein bisschen überall das Problem. Das ist das, was die Amerikaner als Deep State bezeichnen.
Also,
in der Schweiz leider auch schon gekommen ist.
Grosser Unsinn, es geht gar nicht um Verwaltung. Wenn es eine Initiative gibt, jetzt, ist doch das nicht Verwaltung?
Nein, aber es ist doch klar, dass der Gegensatz, sagen wir jetzt zum Beispiel die AHV ist gebracht, als Beispiel, dort ist es ganz offensichtlich. Die Lösung würde ich jetzt sogar vermuten, die Lösung, der Kompromiss, den man im Ständerat gemacht hat, der ist aus dem Bundesamt für Sozialversicherung gekommen. Ziemlich sicher.
Ist aber eine politische Sache?
Ja, aber es kommt wahnsinnig viel von diesen Initiativen kommen eben heute aus der Verwaltung. Schau mal, Konzernverantwortungsinitiativen ist auch so etwas, das sieht aus wie eine Volksinitiative. Du hast aber in der Verwaltung selber extrem viele Leute, die da sympathisieren, die vielleicht sogar die Initianten angeregt haben.
Also, das weiss offenbar nicht, aber Vermutungen, das ist etwas, ein Geschäft,
das
du
das dürfen lang, wir. Vermuten dürfen wir immer. Du vermutest ja immer.
Reden wir über den Brexit, dort wissen wir schon ein bisschen mehr. Genau, da wissen wir schon ein bisschen mehr. Letzte Woche Drama total. Zuerst eine brutale Ablehnung vom May-Deal mit der EU, dann eine knappe Bestätigung von ihrer Regierung. Niemand weiss mehr weiter, die Unsicherheit nimmt zu. Wir wünschen das wirklich keinem Land, auch nicht der Schweiz. Und die Schweiz sollte jetzt da die Lehre daraus ziehen. Da dein Freund Tobias Straumann hat ja gesagt, im Tagi gross gebracht, das sei ja dann gut für die Schweiz, wenn die EU nachgibt. Ja, meine Frage an dich. Und was ist, wenn sie nicht nachgibt?
Ja, dann gibt es das noch viel besser. Dann gibt es den harten Brexit. Das wäre sehr gut. Nein, schau mal, ich muss jetzt dir ehrlich sagen, du hast vorher gesagt, du wünschst das keinem Land. Ich jedem. Ja. Ich finde das ein absolut super schönes Beispiel in Demokratie, eine Renaissance von der Demokratie, dass das Parlament in England der Mut hat, einfach zu sagen, das, was du jetzt bringst als Regierung, das wollen wir nicht. Wir wissen zwar, dass es nachher hure schwierig wird, wir wissen, dass der Brexit immer schwieriger wird, aber dass das Parlament den Mut hat, das kann nur ein Parlament machen, das seit dem 14. Jahrhundert Europa immer wieder geleitet hat auf in die Richtung Demokratie und Rechtsstaat. Es ist ein Triumph vom Parlamentarismus. So wie in der Schweiz das Volk wahrscheinlich die wichtigste demokratische Institution ist, ist das in England natürlich das Parlament. Von dem her finde ich, ich wünsche das jedem Land.
Parlament is supreme, das ist in England so. Das Oberstaatsparlament, das ist eben genau die Behinderung, die wir jetzt haben. In dem, man müsste neue Massnahmen können machen, eben eine zweite Volksabstimmung. Aber was du sagst, ist ja total falsch. Weil die Leute, die jetzt gegen den Deal waren, und das ist ja vor allem die Labour Party und der Jeremy Corbyn, der ja hofft, Premierminister zu werden, hat gleichzeitig dann gesagt, sie müssen bestätigen, dass es kein No-Deal-Brexit gibt. Also er sagt, er ist gegen den No-Deal-Brexit, er ist auch gegen das Abkommen. Für was ist er denn überhaupt?
Ja, gut, das zeigt,
das ist die Situation, dass es keine Lösung gibt. Wenn die EU nicht wirklich nachgibt und keine Indizien gehen in die Richtung, dann gibt es eine von den beiden Lösungen.
Ja, und gibt's,
aber der Jeremy Corbyn sagt, er sei gegen den No-Deal-Brexit, weil er genau weiss, im Gegensatz zu dir, dass das ein Desaster wird.
Der Corbyn hat ein ganz anderes Problem. Der Corbyn ist an sich einer, der für den Brexit war. Das ist völlig offensichtlich. Er ist ein alter Linker, der immer skeptisch war gegenüber der Europäischen Union.
Als kapitalistisches
Mehrheit, genau. Aber seine Mehrheit wäre schön, hast du schon mal betont, wäre ja schön, es wäre ein kapitalistisches Begilde. Es ist ein sozialistisches, etatistisches, absolut fehlgeleitetes Projekt.
Komm, ist der Corbyn dagegen?
Ist der Corbyn ist natürlich die Minderheit in seiner eigenen Partei. Deshalb hat er, ich meine, die Mehrheit von der Labour-Abgeordneten, nicht von den Wählern, wollen eigentlich remainen, oder? Das ist der Punkt. Aber es ist ja egal, aus welchen Gründen dass die Leute das ablehnen. Wichtig ist einfach, dass das Parlament hat sich durchgesetzt hat. Das ist übrigens etwas, was die EU nicht erwartet hat. Die EU sieht ja aus, ich meine, gut, die EU sieht so schlecht aus, jetzt sehen sie noch schlechter aus. Schau mal Merkel an. Was hast du von der grossen Angela Merkel je gehört zu einem der grössten Probleme, die Europa jetzt beschäftigt? Wo Griechenland, wo relativ ein kleines, unwichtiges Land ist, in der Krise war, hat sie die ganze Zeit irgendetwas gemacht. Jetzt, England ist entscheidend für die Zukunft der EU, gehörst nicht mehr.
Ja, weil sie ihre Meinung schon lange klar gesagt haben, das ist unser Deal, das ist der bestmögliche Deal. Take it or leave it.
Ja,
wir lassen uns nicht erpressen.
Markus. Sie ist wieder Kapitän auf der Titanic und sieht den Eisberg und sagt, wir lassen uns nicht vom Eisberg erpressen. Wir fahren jetzt einfach in den Eisberg rein. So tut sie Politik machen, macht sie schon immer. Deshalb war es ein Desaster für Europa und für Deutschland.
Für die EU wäre ein Eisberg eben dort, wenn man würde nachgeben, weil dann würde wahrscheinlich die EU zerbersten. Und genau um das zu verhindern, und darum dieses Bild wie immer sehr schief, muss die EU eine klare Haltung haben. Und nochmal auf die Schweiz kommen. Ganz klar, wenn wir jetzt meinen, wir können es dann besser machen als die Briten, obwohl wir ja so viel grösser sind, so viel mächtiger sind als die Briten, indem wir die EU dann können anbringen, um einen viel besseren Deal zu machen in Sachen Rahmenabkommen, dann schlittern wir
Nein, das werden wir nie. Wir werden nie einen besseren Deal bekommen für das Rahmenabkommen. Das Rahmenabkommen ist in der Essenz unmöglich zu vereinbaren mit unseren Institutionen. Wir machen unsere Institutionen kaputt, wenn wir das Abkommen annehmen. Und die EU, weil sie so extrem defensiv ist, ist sie wahnsinnig unflexibel geworden. Nein, aber für uns wäre gut, wenn England rausgeht mit einem harten Brexit und beweist, dass es Leben gibt außerhalb der EU, wäre das auch für uns gut und für unsere Diskussion. Und also, ich bin überzeugt, das ist so.
Und Markus, einfach die Frage, die hypothetische Frage, wenn es dann wirklich in den ersten Monaten zu einer riesen Katastrophe kommt in England, alle Institutionen, die dort sind, sind überfordert und so weiter und so fort, was würde dann für die Schweiz und deine These sprechen?
Dann ist doch gut. Erstens wäre es mal gut, dann hätten wir mal eine richtige Diskussion, dann würden wir nämlich auch selber wissen, was ist das Risiko, das es wirklich gibt, wenn man nicht mehr im Binnenmarkt ist? Ja. Und wenn es so wäre, wie du sagst, wenn wir erstens ein Buff haben und nachher zwei, ich rede jetzt aber von einer längeren Frist. England ist in 5 Jahren in der totalen Superwirtschaftskrise und es geht ganz, 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 ja. ganz schlecht. Dann würde ich kommen und sagen, Roger Schawinski, du hast recht gehabt. Ich hätte Markus, gerne mal so einen Test. Ich würde es gerne mal wissen.
Markus, wir können nicht entscheiden, was in 5 Jahren ist. Wir können entscheiden auf die Sachen, die dann eben kurzfristig passieren.
Ja, das ist aber Das ist eine Prognose. Und wir wissen es ja nicht.
Ja, eben, aber wenn das eben passiert, kurzfristig, im ersten Halbjahr, im ersten Jahr, dann wird in der Schweiz ein totaler Meinungswandel stattfinden. Ja, kann sein. Und dann wirst du da deinen Test, deinen 5-Jahres-Test, gar nicht irgendwie
einbringen. Aber ich nehme das Risiko in Kauf. Ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich meine Meinung muss ändern muss. Weil ich sehe, die Empirie tut sich ändern. Das ist eigentlich meiner Meinung nach so das Wichtigste, was man müsste machen. Und das Problem ist, wir reden immer nur von Prognosen. Die Leute sagen uns, zum Beispiel jetzt auch beim Rahmen, Abkommen sagen sie ja, wenn die Rahmenabkommen, wenn das nicht kommt, haben wir keinen Zugang mehr zum Binnenmarkt und wenn wir den Zugang nicht mehr haben, dann ist alles eine Katastrophe. Ich würde mal wissen, wie es ist.
Gut, also du willst zuerst Katastrophe sehen, nachher sage ich, ich habe jetzt meine Meinung.
Nein, ich im Gegensatz zu dir, ich unterbreche dich ja nicht,
ich bin ein anständiger
Mensch. Ja, das stimmt, du bist ganz anständig. Du bist ja bekannt dafür, schweizweit, dass du nie über die unterbrichst.
Genau, also das ist mein Ruf gewesen, ist dann nur noch von jemandem übertroffen worden, nämlich von dir.
Nein.
Darum kann man dich nicht mehr in Fernsehsendungen einladen, weil dort du einfach die Leute alle zum Fernsehen
kommst. Nein, mit Moderatoren, anders als du, so parteiisch sind, das habe ich selber noch nie erlebt. Aber ich muss ehrlich sagen, ist immer gut. Umso parteiischer der Moderator, umso mehr ist der Zuschauer auf meiner Seite. Okay, das ist auch bei uns so, weißt du?
Ah, ja, gut. Okay. On y soit qui mal y pense. Reden wir über Fake News und machen das in wenigen Sekunden.
Beschleunigen Sie Ihr internationales Verkaufsteam. Geben Sie Gas mit der Sales Intelligence Plattform D&B Hoovers. Jetzt neu in der Schweiz. Gratis testen unter www.biznode.ch.
Also der Fall Relotius ist ein junger, mehrfach auszeichneter Journalist in Deutschland. Im Spiegel hat er vor allem publiziert in der Schweiz, in mehreren Zeitungen, vor allem in der Weltwoche, 28 Texte. Vor allem Interviews sind es gewesen, wie vorher schon der Tom Kummer, der frühere Fälscher. Und die Weltwoche hat gesagt, wir prüfen das, wir nehmen das ernst. Und dann ist nichts passiert. Was passiert ist, das Einzige, was passiert ist, ist ein Brief vom Tom Kummer. Oben ist gestanden zwar Fake News, so wie bei den anderen Artikeln von Deutschland oder Wirtschaft, da hat man gemeint, es geht zum Thema Fake News, wo dann Fake News war, ist unterschrieben gewesen mit dem Tom Kummer und die Weltwoche hat das nicht aufgelöst. Und frage ich dich, ich weiss, du bist da ein bisschen befangen, weil du kommst ja aus dieser Küche dort. Ist das die Art und Weise, wie man die Glaubwürdigkeit der Medien kann verstärken kann, wenn man sagt, wir nehmen es ernst und dann macht man so etwas, wo dann der Chefredakteur hinterher, nachdem dass sie durch meine Fernsehsendung letzte Woche aufgedeckt worden ist, sagt, es war ein Neujahrsscherz gewesen.
Also erstens einmal würde ich sagen, es ist eine Spitzenküche, wo ich da hergekommen bin, die Weltwoche, ist eine Spitzenküche. Zweitens, es war ein Witz, es war eine Persiflage, der Artikel. Ich muss sagen, das haben wir das letzte Mal schon so besprochen, ich hätte das einen Tag später aufgelöst, online, dass es klar gewesen wäre.
Haben wir letztes Mal
besser besprochen. Gewesen, ja, schon gleich mal habe ich gesagt, aber du hast eben nicht leider.
Nein, das ist
nicht, das ist ja immer gut zu mir, aber dort hast du jetzt nicht
zugelassen. Markus Somm, das letzte Mal, wo wir gesagt, die Sendung gemacht haben, hat die Sendung am Fernsehen gar noch nicht
stattgefunden. Wir haben aber schon über den Fall Tom Kummer, den Artikel, haben wir schon geredet, damals. Wir haben dort darüber geredet, dass der Artikel von Tom Kummer erschienen ist in der Weltwoche und du hast dich dort schon aufgeregt, dass der Artikel überhaupt gibt.
Genau, du und hast, du hast aber nicht gefunden, gesagt, das ist Fake News.
Du hast gefunden, ja, das stimmt.
Eben,
du hast recht. Ich kann es auch nicht gewusst. Aber ich kann noch eins sagen, sie hätten relativ früh auflösen sollen.
Sie haben es nicht
versummt, das finde ich ein Fehler. Das andere wegen Relotius, da habe ich gehört, sie sind wirklich dran am Prüfen und das ist nicht so verdammt einfach. Ein paar Interviews haben sie jetzt schon überprüfen mit den Leuten, die interviewt worden sind. Und die haben bestätigt, doch, der Relotius hat mit uns geredet. Und ich habe das autorisiert. Das Interview ist super. Aber wie gesagt, es sind 28 Texte. Das geht vielleicht noch ein Zeitchen. Ich glaube, sie werden relativ schnell das mal auflösen und zeigen. Grundsätzlich finde ich, und ich meine, in der Weltwoche hast du immer, hast auch Pseudonym immer gehabt, du hast den Oscar Nebel gehabt, du hast immer weiter. Ich finde, was? Du kannst das machen, du kannst so einen Witz machen, dass du in der ganzen Diskussion um Fälschen einen Fälscher schreibst und der Brief ist gerade auch nochmal eine Fälschung, aber du musst es halt schnell auflösen.
Also es ist nicht aufgelöst worden, es ist eben in dieser Fernsehsendung aufgelöst worden und man muss jetzt vielleicht einfach noch die Geschichte nochmal ein bisschen zurückdatieren und so. Der Roger Köppel und der Kummer haben ja eine längere Geschichte. Beim Magazin hat er schon gefälscht gehabt. Andere Chefredaktoren haben dort ihre Stelle verloren. Beim Magazin von der Süddeutschen Zeitung, der Herr Kämmerling und Boschat, der Köppel ist geblieben. Dann hat er ihn zurückgeholt, der Kummer. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Welcome back, Tom Kummer. Im Wissen, dass der Tom Kummer sein Niveau, sogenannt inhaltliches Niveau, noch machen, wenn er fälscht, hat es dann auch gemacht. Vor allem hat er dann plagiiert, hat dann auch den Relotius geholt. Und am Schluss, wo das rausgekommen ist und der Spiegel sich in den Staub gerührt hat und eine grosse Untersuchung gemacht hat, bringt es dann nochmal ein Fake. Normalerweise müsste ja dann der Verleger den Chefredakteur entlassen. Meinst du, das passiert in der Weltwoche?
Das ist, glaube ich, eine rhetorische Frage. Ja, der Chefredakteur ist selber der Eigentümer. Aber jetzt meine ich finde, nein, du übertreibst total. Weißt ganz genau. Erstens, der Spiegel war anders betroffen als die Weltwoche, weil der Relotius ist ein festangestellter Redakteur.
Keine Rolle.
Mal, das ist ein Unterschied.
Nein.
Zweitens, es waren andere Texte, es waren Reportagen und nicht Interviews. Es sind viel mehr Texte. Ja, natürlich.
Wieso?
Weil es spielt eine Rolle, ob dein Mitarbeiter, den du fest angestellt hast, fälscht, oder ein freier Mitarbeiter. Und es spielt auch die Rolle, was für Text und wie viel Text.
Das
und
heisst, dass in einem Interview
28 Interviews überprüfen braucht eine gewisse Zeit. Der Köppel hat relativ früh gesagt, wir überprüfen das. Also ich weiss gar nicht, was da schlimm ist. Nachher hast du Michael Bahnert, der bekannt ist als ein Autor, der hure witzig ist, der gerne Sachen macht, die ein bisschen an Grenzen gehen. Das hat er jetzt hier auch gemacht, finde ich sehr gut, kann er machen. Man hätte es einfach schneller können auflösen können.
Also hast du jetzt mal festgestellt, dass es offenbar andere Kriterien gibt für Reportagen und Interview? Finde ich völlig falsch.
Interview kannst du weniger leicht fälschen. Das ist weniger schwierig.
Viel leichter. Hey, unter anderem hat der Kummer damals ein Interview mit dem Tarantino gefälscht. Wer hat auch ein Interview mit dem Tarantino gemacht? Der Relotius, oder? Also ich würde sagen, Nachtigall, ich höre dich trapsen und so. Zweitens, der Michael Bahn ist ein ehemaliger Mitarbeiter von dir. Einfach nur mal, damit man... Also,
einer von der
Besten. Nein, nur damit man das offenlegt. Ja, der hat seinen Namen gar nicht angegeben für den Artikel.
Ja, aber nachher hat sich herausgestellt, dass er der Autor
war. Erst nachdem...
Ja, wie das ja der Witz war, dass du sagst, du sagst den Tom Kummer. Das ist ja der Witz gewesen.
Was?
Du nicht so humorlos, wieso? Roger. Der Witz ist doch, dass einer sich selber persifliert in dem, was er sagt, ich fälsche jetzt auch einen Fälscher, wo man einen Fälscher schreibt. Das ist doch eine witzige Idee.
Das ist, findest du, das tut das Vertrauen in Journalismus erhöhen in einer Krise, wo wir jetzt sind, wo man von Fake News redet, wo wir beschuldigt werden vom grössten Faker von der Welt, ein Freund von dir, also
nicht ein Freund,
Donald Trump, der zehnmal pro Tag lügt, wo immer von der Fake News Medien redet, wo immer sagt, die Enemy of the People und so, dass das, was in Deutschland vor allem die politischen Rechten, die Rechtspopulisten, zu denen du vielleicht nicht so eine grosse Distanz hast wie ich, immer von Lügenmedien
reden. Wieso kommst du auf die Idee? Wie kommst du jetzt auf die Idee? Was habe ich mit der AfD zu tun? Ich kein einziger AfDler. Ich habe noch nie positiv geschrieben über die AfD. Wieso sagst du jetzt das? Das ist Fake News. Das ist klassische Fake News. Wo eigentlich so ein bisschen eine Verleumdung an der Grenze. Das ist wie wenn ich jetzt einfach sage, du bist schon viel näher bei den Islamisten. Das ist doch Unsinn, Roger.
Nein, du vertrittst verschiedene Positionen, die auch Rechtspopulisten vertreten.
Es gibt auch Linksextreme, die Positionen vertreten, die du vertrittst.
Etwas anderes habe ich nicht gesagt. Wo verschiedene Positionen vertreten, wo du näher bist bei ihnen als Roger, ich. Das habe ich gesagt.
Du hast es gemacht, um mich abzusetzen.
Nein,
ganz klar.
Nur zum sagen, dass du das Schutzbehauptungen jetzt bringst. Nein. Und ich sage jetzt, dass die Leute, die immer schreien, Lügenmedien, die damit unsere Demokratie kaputt machen, weil sie auch unsere anderen Institutionen kaputt machen. Und nur in der Demokratie gibt es nur in der Demokratie gibt es glaubwürdige Medien. Ja. In jeder Diktatur sind Medien völlig unglaubwürdig, weil sie von oben gesteuert werden. Die Leute, die genau das, was wir haben, was wir müssen schützen, wo wir müssen stolz sein drauf, weil das so wichtig ist, die Leute, die das desavouieren wollen, die findest du jetzt, ein Scherzli gemacht und der, der das nicht lustig findet, auch wenn er nicht rauskommt, wie ich selber, Markus Somm, du selber nicht rausgekommen bist, die sind humorlos.
Ja, das ist eine Glosse. Und du tust jetzt eine Glosse, tust du aufspielen und sagst, ja, die ganze Weltwoche, wo ja so viel wichtige Geschichten gemacht hat in der Schweiz, so eben stimmen und wo gezeigt haben, dass andere Medien ein bisschen weniger gut recherchiert haben, eine kleine Glosse von einem Autor, wo du auch weisst, das ist einer, wo wirklich viel Glossen schreibt, und zwar gute Glossen schreibt, tust du jetzt aufstilisieren, um eine Weltwoche unglaubwürdig zu machen, während eines der Leitblätter vom Establishment, vom Mainstream, nämlich der Spiegel, viel massiver drin ist und viel grösseres Problem hat. Und noch eines, wenn du die ganze Fake-News-Debatte, die du uns anziehst, warum ist das so ein Thema geworden? Weil die Medien, die dir normalerweise näher stehen, die haben wahnsinnig viele Fehler gemacht. Und einer der grössten Fehler ist, dass sie so einseitig sind, dass sie intern keine Konkurrenz haben, dass immer die gleiche Meinung ist. Und deshalb ist die Bevölkerung heute nicht mehr so wahnsinnig vertrauensselig. Ich bin überzeugt, dass es eine Schattenweltwoche gar nicht, weil es ist ja gelossen und das wissen die Leute.
Ist es keine Glosse gewesen, es ist nicht, dass das deklariert wurde. Auch du hast es nicht gemerkt, wie du selber gesagt hast.
Ja, aber jetzt weiss es ja.
Ja, aber jetzt nur dank mir. Ja, jetzt weiss es.
Ja, das ist doch ein Unterschied.
Kann ich jetzt? Jetzt habe ich dich so lange reden lassen.
Das stimmt.
Du bist einfach irgendwie unmöglich. Also, Tatsache ist, dass die Weltwoche die Zeitung ist in der Schweiz, die tolle Weltwoche oder so beschrieben, die mehr Verurteilungen bekommen hat, die mehr Sachen gebracht haben, die vor Gericht nicht standgehalten haben. Und da hat ja der Chefredakteur, dann vor allem sein Stellvertreter und so weiter, sind verurteilt worden. Das ist die Weltwoche. Und jetzt kommt die gleiche Weltwoche, wo unter anderem der Philipp Hildebrand, der damalige Nationalratspräsident, unmöglich gemacht hat und gesagt, er muss zurücktreten, weil seine Frau den Weisen Transaktionen gemacht hat. Das geht nicht, ist nicht vereinbar mit seinem Beruf. Das Gleiche ist nicht vereinbar, was der Herr Köppel während Jahrzehnten macht in Sachen Fake News Veröffentlichungen und sich dann nicht stellen. Und dann sage ich, das geht nicht zusammen.
Ich sehe es völlig anders. Ich finde, die Weltwoche hat ein paar der wichtigsten Recherchen gemacht in den letzten paar Jahren. Dort bin ich zum Teil sogar selber verantwortlich dafür. Das ist nicht wahr. Und dass
sie verurteilt worden sind.
Mal, schau, weißt, das kommt
sind sie verurteilt worden?
Ja, sind praktisch alle Schweizer Medien sind irgendeinmal wegen irgendetwas verurteilt worden. Nein, wir sind nie verurteilt worden übrigens.
Vom
Presserat, wo fünf linke Journalisten urteilen, dass eine bürgerliche Zeitung einen Fehler gemacht hat.
Die Weltwoche vor Gericht mehrfach verurteilt.
Du wirst dich gar nicht so aufregen über die Weltwoche, wenn die Weltwoche nicht ab und zu eben recht gehabt hätte. Schau mal, Philipp Hildebrand ist ein sehr gutes Beispiel. Hätte der Philipp Hildebrand nicht Fehler gemacht, hätte er nie zurücktreten müssen und er wäre auch nicht zurückgetreten. Es ist völlig klar gewesen, dass er das Vertrauen verloren hat von den Leuten, die entscheidend sind für das, was er in diesem Job ist.
Es ist
einfach eine Kampagne lange nicht, um einen rausrühren, wenn er alles richtig gemacht hat.
Darum sage ich, wenn man den gleichen Maßstab anwenden würde, an die Weltwoche, an Herrn Köppel, der für den Berufsstand eines Nationalbanker gilt, moralischer Standard wie für einen Journalist, weil ich habe vorher erwähnt, andere Journalisten haben ihre Stelle verloren wegen dem. Und der Köppel war in Sachen Kummer ein Wiederholungstäter gewesen. Und jetzt hat er noch den Fall Relo. Situation, dann würde das nicht geben, weil er der Besitzer ist, wenn er auf ganz seltsame Art und Weise fast praktisch die Weltwoche können posten und weil er der Chefredakteur ist und weil er eben auch so, wenn etwas, so etwas passiert, sich nicht kann dazu durchringen, Fehler zugestehen und dann etwas so Zynisches macht, wie in dem Fall, wo du sagst, ist ein Glosser, das geht für mich nicht auf.
Roger, du darfst dich selber widersprechen. Erstens, er war Chefredakteur vom Magazin. Dort war er nicht Eigentümer, soviel ich weiss, sondern das Magazin gehört Tamedia. Tamedia-Führung hat damals beschlossen, das ist nicht ein Grund, dass der Roger Köppel muss als Chefredakteur zurücktreten. Also es war Tamedia, hat nichts zu tun damit, dass er Eigentümer ist. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch, jetzt hast du auch wieder irgendwo so ein bisschen so halbe Spekulationen verbreitet, wie er da die Weltwoche gekauft hat. Du weisst es nicht genau, sondern du tust jetzt einfach ein bisschen insinuieren. Das ist die Art von Journalismus, die die Leute satt haben. Und da machen wir einmal Fehler und du machst einmal Fehler. Es ist normal. Ich finde, was in einer Zeitung ist, muss stimmen. Ich finde es wirklich, es muss stimmen. Und ich werde das auch immer verfolgen. Ich weiss aber auch, dass es ein ganz alter Trick ist von denen, die kritisiert werden, dass sie zuerst behaupten, ja, das ist Fake News, das stimmt nicht. Übrigens, der Donald Trump macht das auch, das tust du ja auch kritisieren. Es ist ein ganz fauler Trick, dass man sagt, ja, die anderen machen Fake News.
Gut, also muss man noch sagen, der Roger Köppel hat nie offengelegt, wie und unter welchen Umständen er die Zeitung gekauft hat. Im Buch, das über ihn geschrieben wurde, ist von Dani Reiser, ist das im Detail dargestellt worden und es hat dort kein Widerspruch gegeben. Und ich beziehe mich auf das, dort Aussagen unter anderem, wo dort auch dein ehemaliger Anwalt zitiert worden ist, der Herr Wagner, der ermordet worden ist, da hat es keinen Widerspruch gegeben von keiner Seite. Darum tu das bitte mir nicht unterstellen, dass ich irgendetwas unterstelle.
Du hast jetzt einfach so da, als wäre da irgendetwas ganz komisch gelaufen bei dem Kauf. Der Punkt ist einfach, und das ist eine private Transaktion gsi, wo eigentlich niemand etwas angeht. Wenn der Herr Tetamanti eine Zeitung will, über dem Verkaufen geht, dass dich nicht an und mich nicht an. Und du hast jetzt so da, als wäre das eine halbkriminelle Sache gsi, wo da gelaufen ist. Das kritisiere ich.
Gut, also das ist jetzt irgendwie ein Seitengefecht, das du jetzt willst da führen, weil du offenbar von dem Thema, das wir da in erster Linie reden,
willst
du ablenken. Aber ich bin noch froh,
dass wir reden noch mal über das Thema.
Wir reden noch über den Louis Gattos, der hast du heute für einmal ausgegeben. Und wir lassen jetzt auch noch den Donald Trump für einmal aus, weil wir sind nämlich am Ende von dieser Sendung, machen das sicher nächste Woche. Wann reisest du eigentlich zum Donald?
Ja, ich reise jetzt ziemlich bald zum Donald, etwa in einer Woche. Also die nächste Sendung wird schon aus dem Donald Land.
Wir werden das weitermachen. Wir haben da eine technische Lösung gefunden, wie wir das machen können. Du wirst dann einfach am Morgen um, ich weiss nicht, Viertel ab 8 oder so, werden wir da ohne uns können die Augen schauen, was ich immer sehr geschätzt habe.
Ja, das ist schade.
Ja. Aber wir machen vielleicht noch FaceTime oder was weiss.
Ich schicke dir immer ein Foto von mir. Gut, du also, siehst, wie ich aussehe.
Gut, der Unterschied zwischen dem Donald Trump und dem Markus Somm ist, der Markus geht zum Donald, aber der Donald kommt nicht in die Schweiz.
Ja, das ist ganz traurig. Jetzt übrigens, hast du gehört, alle Minister dürfen jetzt auch nicht fliegen.
Aber du weißt, wieso.
Sie müssen sparen.
Nein.
Ja, weil Pelosi dürfen eben auch nicht fliegen.
Nein, der Grund ist der. Das ist klar, das ist jetzt so das Kindertheater, das dort stattfindet, Kindergartentheater. Nein, es geht um das. Er kann sich nicht erlauben, seine Leute mit riesen Flügern und all das zu den reichsten Leuten von der Welt nach Davos schicken, während 800'000 von seinen Angestellten keinen Lohn mehr
bekommen. Ja,
das ist die Situation.
Aber hat er jetzt sehr gut gemacht, oder?
Aber seine Ratings sind am Boden, die gehen jetzt total runter, aber wir reden nicht mehr weiter, weil die Sendezeit ist beendet. Heute Abend übrigens keine Sendung Schawinski, sondern eben heute kommt Eco Spezial oder Eco Talk im Zusammenhang mit dem World Economic Forum. Aber dann, nächste Woche, ist auch diese Sendung wieder zurück. So, und jetzt einen schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.